ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Die Themen aus Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Mit dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz wollte die Union strengere Regeln beim Thema Migration auf den Weg bringen, auch mit Stimmen der AfD-Fraktion. Die Abstimmung im Bundestag aber hat die Union verloren. Auch in der eigenen Fraktion haben einige Abgeordnete Friedrich Merz die Gefolgschaft verweigert. Droht da ein Ende der Brandmauer? Das ist eine Frage, die man sich auch in Brandenburg stellt, wie unser landespolitischer Reporter Nico Hecht berichtet.
Das Vertrauen scheint erschüttert, denn Verlässlichkeit ist ein wichtiges Gut in der Politik. Und CDU-Chef Friedrich Merz habe, so sagt es der SPD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Björn Lüttmann, diese Woche gleich mehrfach ein wichtiges Versprechen gebrochen.
Dass nur Dinge im Bundestag behandelt werden sollten, die vorher auch mit SPD und Grünen besprochen sind. Und natürlich begründet er das mit aktuellen Ereignissen. Und dennoch zeigt es ja, dass hier keine Verlässlichkeit drin ist. Und ich glaube, viele in der CDU sind davon auch überrascht worden. Und hier stehen, glaube ich, Klärungsprozesse an.
Das fordert Lüttmann auch für die Landesebene. Im Bundestag habe die CDU so erstmals seit 1945 in Teilen Rechtsextremen die Möglichkeit gegeben, grundlegende Dinge mitzubestimmen. Er befürchte, dass davon ein Signal ausgehe.
Dass hier durchaus Mehrheiten gesucht werden können mit der AfD. Und dieses Signal, ja, das befürchte ich, kann auch auf die Landesebene, kann auch auf die kommunale Ebene sich übertragen. Und das wäre fatal. Hier muss die CDU sich sortieren und hoffentlich, wenn der Wahlkampf beendet ist, dann auch wieder zu einer klaren Linie zurückfinden.
Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Brandenburg, Rainer Genilke, hält die Empörung für überzogen. Nennt sie den Aufbau eines antifaschistischen Schutzwalls in Anlehnung an DDR-Formulierungen für die Mauer. Die Menschen hätten nach den Anschlägen zuletzt Änderungen in der Asylpolitik erwartet. Und deswegen sehe er auch nicht, dass die CDU diese Woche die politische Mitte gegenüber der AfD geschwächt habe. Im Gegenteil.
Wir stimmen nicht gern aus der Mitte mit der AfD ab. Aber wenn wir nicht bald hier zum Schuss kommen und hier die Lösungen anbieten, die die Menschen übrigens zu 2/3 in Befragungen auch einfordern, dann wird es bald keine Mitte mehr geben, sondern wird es die AfD geben, die uns vorschreibt, wie es funktioniert.
Genilke sehe auch nicht, dass diese Woche eine Vorlage geben könnte, das Verhältnis zur AfD auch auf der Landesebene in Brandenburg zu ändern.
Es gibt keine mit der AfD, wie auch immer geartet, Zusammenarbeit, dass wir mit ihnen koalieren, eine Fraktionsgemeinschaft bilden oder sonst irgendwas. Und was es in Sachthemen gibt, haben wir immer selbst bewusst am Ende die Hand gehoben für die Dinge, die wichtig sind und die wir auch für richtig erachten, wenn sie nötig sind.
Ganz anders der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag, Dennis Holoch. Er sieht in dieser Woche deutlich die sogenannte Brandmauer zu seiner Partei eingestürzt.
Das ist ein Dammbruch, aber dieser Dammbruch war ja auch abzusehen. Dass die Brandmauer nicht aufrechterhalten werden kann, das war doch jedem klar. Die Werte der AfD steigen, weil man eben unzufrieden ist mit der Politik hier im Land. Und die anderen Parteien sind nicht in der Lage, über ihren Schatten zu springen. Die CDU hat das jetzt getan. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
Das erwarte er für den Bundestag wie für den Brandenburger Landtag.
Nico Hecht war das mit regionalen Reaktionen auf die politische Woche im Deutschen Bundestag. Falls Sie ein Kind haben, das eine Berliner Grundschule besucht und in der 6. Klasse ist, dann kennen Sie diese Frage vermutlich. Denn mit welchem Schultyp soll es denn nach den Sommerferien weitergehen? Die Antwort ist diesmal durchaus ein bisschen komplizierter, denn der Berliner Senat hat eine neue Hürde eingezogen, und zwar für die, die aufs Gymnasium wollen. Kinder mit einem Notendurchschnitt schlechter als 2,2 müssen nämlich demnächst einen Eignungstest machen, auch Probeunterricht genannt. Was das für Eltern und die Kinder bedeutet, dazu RBB 24 Inforadio-Reporter Wolf Siebert.
Wir haben die Gespräche gestern und heute.
An der Orankesee-Grundschule in Lichtenberg wollen viele Eltern von Schulleiter Guido Richter mehr zum neuen Probeunterricht wissen. Grundsätzlich findet er es genauso wie die Senatorin richtig, das Probejahr im Gymnasium abzuschaffen. Denn mehr als jedes dritte Kind ist daran gescheitert. Aber durch den Probeunterricht, der aus einem 3-stündigen Test in Deutsch, Mathe und Teamfähigkeit besteht, werde das nicht besser. Er nennt ein Beispiel. Wenn im Deutschtest nach Fabeln gefragt werde, dann sollten eigentlich alle Kinder damit etwas anfangen können.
Theoretisch müsste das der Fall sein. Es ist aber so, dass ja die Schulen Schwerpunkte setzen konnten. Und wenn dann die Behandlung der Fabeln eigentlich zu einem Zeitpunkt in der Schule vorgesehen war, der jetzt nach diesen Terminen liegt, also im zweiten Schulhalbjahr, dann würde ich das schon als schwierig einschätzen.
Auch Landeselternsprecher Norman Heise kritisiert die Reform. Sie sei mit heißer Nadel gestrickt und hätte viel mehr Vorbereitungszeit gebraucht. Und durch den Eignungstest werde viel zu viel Druck auf die Sechstklässler ausgeübt.
Man hat vielleicht eine Aufgabe, die man nicht beantworten kann, weil das Wissen nicht vermittelt worden ist. Man ist vielleicht gestresst in der Situation, weil man Umgang mit anderen Schülern und Schülern hat, die man nicht kennt, mit Lehrkräften, die man nicht kennt, mit einem Umfeld, was man nicht kennt. Da kann man, glaube ich, noch so resiliente Kinder haben. Irgendwas kann immer irgendwo quer liegen, was sich dann am Ende auf dieses Ergebnis auswirkt.
Wisst ihr ja, wer einen bestimmten Notendurchschnitt nicht hat.
Schulleiter Guido Richter erklärt einigen Schülern, warum es nun den Probeunterricht, also den Eignungstest, gibt. Aus seiner Sicht hat die Neuregelung weniger einen pädagogischen als einen juristischen Sinn. Sie sei die rechtliche Absicherung, dass sich die Zahl der Kinder an den häufig überlaufenen Gymnasien verringert. Der 59-jährige Schulleiter sieht in der Reform aber auch eine Chance, Eltern nahezubringen, dass es für ihr Kind nicht unbedingt das Gymnasium sein muss.
Ich erhoffe mir, dass also da auch eine Stärkung von Sekundarschulen, die ja durchaus auch den Zugang zum Abitur schlussendlich ermöglichen, vonstatten geht. Und dass einfach der Leistungsdruck, der nachgewiesenermaßen eigentlich am Gymnasium am stärksten ist, dann für einige Kinder so nicht zum Tragen kommt und sie sich, gerade wenn es Kinder sind, die sich vielleicht etwas später entwickeln und länger Zeit brauchen, durch dieses 13. Schuljahr, was sie dann zur Verfügung haben, dann trotzdem eben zum Abitur gelangen.
Wenn das denn so einfach wäre. Manche Sekundarschulen haben so viele Elternanfragen, dass sie als Zulassungsvoraussetzung einen Notenschnitt von 1,5 verlangen. So hat es Jana Kriening erlebt, die heute in der Orankesee-Schule erfahren wird, welchen Notendurchschnitt ihre Tochter hat. Bei der Erstwunschschule hatte Frau Kriening bereits eine Absage bekommen.
Dann kommt man dann, wenn man es nicht schafft, in ein Losverfahren. Ja, wenn das Losverfahren dann auch nicht greift, dann hat man Pech. Die Zweitwunschschule, die nehmen die Zweitwünsche ja gar nicht, weil die auch mit Erstwünschen voll sind. Also ist irgendwie so ein Teufelskreis, ja.
Und dieser Teufelskreis mache unglaublich Druck und berücksichtige den Elternwillen nicht.
Neue Regeln in der Migrationspolitik, die haben oft einen langen Vorlauf. So geht es mit der Bezahlkarte für Geflüchtete in Brandenburg ein Jahr nach der Einigung darauf nur langsam voran. Der Landkreis Märkisch-Oderland hatte bereits im vergangenen Sommer im Alleingang die Bezahlkarte eingeführt. RBB-Reporter Michael Nowak hat in Neu-Hardenberg mal nachgefragt, wie es denn da läuft.
Seit seiner Flucht aus Syrien lebt der Asylbewerber Hassan Alabada mit seiner Familie in einem Plattenbau am Rand von Neu-Hardenberg. Die Bezahlkarte gehört für ihn zum Alltag.
No problem, because and,
es ist kein Problem, weil alle üblichen Supermärkte, egal ob in Neu-Hardenberg oder Selo, sie alle akzeptieren die Bezahlkarte.
Market, alles gut.
Jeder Geflüchtete erhält monatlich 460 Euro. Davon können nur 50 Euro in bar abgehoben werden. Alles andere wird direkt über die Bezahlkarte, ähnlich einer EC-Karte, abgerechnet. Im vergangenen Jahr einigten sich die Innenminister aller Länder darauf, das System auch bundesweit einzuführen. Geldtransfers in die Herkunftsländer, eventuell sogar Zahlungen an Schleuser, sollen so unterbunden werden. In Märkisch-Oderland verwenden rund 1000 Menschen die Bezahlkarte. Problemlos, laut Vizelandrat Friedemann Hanke.
Das läuft geräuschlos, gibt keine Klagen. Ich kann überhaupt nichts berichten, wo man sagt, ach, da hakt es oder es hätte sich nicht bewährt. Nee, hat sich bewährt.
Die Einführung der Bezahlkarte war umstritten. Menschenrechtsverbände kritisierten sie als diskriminierend. Vereinzelt gibt es unter Geflüchteten Beschwerden über den geringen Barbetrag von 50 Euro sowie den Ausschluss verschiedener Online-Händler. Denn auch über Plattformen wie Amazon könnten unter Umständen Geldtransfers möglich sein. Die Beschwerden kennt Olga Lapschina. Als Teamleiterin beim Internationalen Bund betreut sie rund 300 Geflüchtete in Neu-Hardenberg.
Es ist schwierig, in unserer Umgebung hier ein Geschäft zu finden, wo man leicht einkaufen könnte und online zu bestellen. Das ist jetzt sehr üblich. Das wäre wahrscheinlich, wenn es die Möglichkeit bestehen würde, leichter das Leben machen.
Insgesamt, das bestätigt aber auch Olga Lapschina, sei die Bezahlkarte unter den Geflüchteten aber inzwischen denn doch weitgehend akzeptiert.
Erfahrungen mit der Bezahlkarte für Geflüchtete in Brandenburg, RBB-Reporter Michael Nowak berichtete. In diesen Tagen gibt's einige Jahrestage zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft vor 80 Jahren, Anfang der Woche, die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Und heute, vor 80 Jahren, da überschritt ein Voraustrupp der Roten Armee die Oder. Im Dörfchen Kienitz war das. Auch dort gibt es nur noch wenige Zeitzeugen, die von den Ereignissen damals berichten können. RBB-Reporter Fred Pilarski hat einen von ihnen getroffen.
Er ist einer der letzten Kienitzer, der sich noch erinnern kann, was vor 80 Jahren geschah. Rudi Schulz war 8 Jahre alt, als am Morgen dieses Geschrei einsetzte.
Die Russen sind da, die Russen sind da. Natürlich haben wir alle riesige Angst gehabt.
Kienitz war der erste Ort, den die Rote Armee westlich der Oder erobern konnte. Sie hatte das Wetter auf ihrer Seite. Der Fluss war zugefroren. Noch am selben Tag konnten die Soldaten einen 20 Kilometer Uferstreifen erobern und halten. Von Güstebiese bis Genschmar, Brückenkopf heißt das im Militärjargon. Der Roten Armee gelang ein Überraschungscoup. Die Dorfbewohner konnten nicht rechtzeitig fliehen. Rudi Schulz erlebte bange Stunden mit Mutter und Tante im Kellerversteck, bis die drei in einen Gewehrlauf blickten.
Und wir haben es alle drei dann umarmt und dachten, jetzt ist es soweit.
War es nicht. Die Frauen mussten kochen, der kleine Rudi wurde freundlich von Soldaten in den Arm genommen. Als es hieß, der deutsche Gegenangriff beginnt, rannten die Kienitzer in den Hafen, versteckten sich auf Schiffen, dann fielen Bomben aus deutschen Flugzeugen.
Und da sind viele Kienitzer tödlich verletzt. Ich glaube, so 26 oder so, die wurden das später beerdigt. Und ich selber habe auch einen Splitter im Oberschenkel gehabt.
Etwa 80 Überlebende retteten sich ans Ostufer über tauendes Eis. Eine tagelange Flucht bis Landsberg, heute Gorzów. In den Nachtquartieren vergewaltigten Rotarmisten die Frauen.
Ich musste das auch selber mal miterleben und lag dann da so, wie es einen Meter von meiner Mutter ab. War natürlich furchtbar.
Ende April konnten die Kienitzer in ihr Dorf zurückkehren. Es war fast völlig zerstört.
RBB-Reporter Fred Pilarski berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Für Menschen mit besonderen beruflichen Kenntnissen, aber ohne Berufsabschluss, öffnen sich jetzt neue Türen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Mit einer neuen Begutachtung schon vorhandener Fähigkeiten. VALICOM heißt diese Zertifizierung. Das ist kurz für Validierung von Kompetenzen. Der 26-jährige Robert Christ hat dieses Zertifikat erworben. Zurzeit arbeitet er noch in der Pack- und Versandabteilung der Stephanus-Werkstätten in Berlin-Köpenick mit folgenden Aufgaben.
Die Ware einholen, die Ware verpacken und am Ende die Ware versandfertig zu machen für DHL, DPD und genau, das dann halt kundengerecht zusammenzupacken.
Die Stephanus-Werkstätten beschäftigen Menschen mit Beeinträchtigung. Robert Christ hat eine Lernschwäche und daher keinen Berufsabschluss. Seit 7 Jahren arbeitet er hier. Für die Zukunft wünscht er sich einen Job auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Und Robert Christ hat gute Chancen dank des neuen Berufszertifikats. Seine Kompetenzen nachweisen durfte er an seinem gewohnten Arbeitsplatz. Unterstützt von seinem Jobcoach Stefanie Heiber hat er sich 2024 auf die Prüfung mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer vorbereitet.
Es gibt so Vorgaben der IHK, was gekonnt werden muss. Also es müssen Fachbegriffe gekonnt werden. Es müssen auch die Standardabläufe beispielsweise in der Warenannahme fehlerfrei und lückenlos berichtet werden können. Und genau das haben wir geübt. Das wird einerseits im Praktischen geübt und wir müssen es auch theoretisch üben. Wir mussten richtig pauken.
Ganz viel würfeln, manchmal sogar spät in die Nacht. Aber ich kann sagen, ich habe es geschafft. Also, und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf.
Erzählt Robert Christ. Mit seinem VALICOM-Zertifikat kann er sich jetzt auch außerhalb der Werkstatt als Fachlagerist bewerben.
Ich habe damals mit 17, 18 Jahren habe ich eine Ausbildung versemmelt. Bin gar nicht erst in die Ausbildung reingekommen und das war jetzt meine Chance, das wieder gut zu machen. Und ich habe es geschafft. Und da kann man sehen, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung was erreichen können.
Das Valicom-Projekt richtet sich aber an alle Beschäftigungssuchenden über 25 ohne Berufsabschluss, doch mit Berufspraxis von mindestens 3 Jahren. Das Prüfen und Zertifizieren vorhandener Fähigkeiten hilft zum Beispiel auch Quereinsteigern in der Gastronomie oder Handwerkern aus anderen Ländern, deren Abschluss in Deutschland nicht anerkannt ist. 4 Mitarbeiter der Stephanus-Werkstätten haben die Prüfung bisher bestanden. Einer hat sogar schon den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Patrick Schiffmann ist seit 1 Jahr als Lagerist im Druckhaus Sportflieger in Berlin-Adlershof beschäftigt. Hier fühlt er sich wohler als an seinem alten Arbeitsplatz.
Ich habe mehr Spaß hier. Ich habe mehrere Sachen, die ich gleichzeitig machen kann. Bin flexibel, eben halt kein Stress.
An seiner Seite ist zurzeit Sebastian Bumbel, seit 2 Tagen Praktikant in der Druckerei. Auch er hat das Zertifikat in der Tasche.
Man ist stolz drauf. Man kann aus der Werkstatt raus.
Der neue, seit Januar gesetzlich geregelte Abschluss öffnet Türen und gibt Selbstvertrauen. Künftig soll die Prüfung allerdings etwas über 1.000 Euro kosten. Das ist für viele eine Hürde. Doch das Valicom-Zertifikat verspricht dafür mehr Anerkennung, bessere Bezahlung und neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Informationen gibt es im Internet auf der Seite validierungsverfahren.de.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.